einfach das weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und ich freue mich für eure Gegenwart. Ich freue mich aber ganz besonders, dass unser lebendiger Gott hier gegenwärtig ist und sein Heiliger Geist ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns reden will. Ich möchte noch mal beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus zusammen sein dürfen. Wir danken dir für deinen Geist, den du in unserer Mitte schenkst, Herr, dass er dich offenbart, dich verherrlicht in unserem Leben, in dem, was du uns gegeben hast. Herr, wir beten dich an und danken dir dafür. Öffne dein Wort und lehre uns, was du uns sagen willst. Amen. Heute haben wir ein Thema, es ist ja in den Programmen geschrieben, ja, da heißt es, ist es aber von Gott, so könnte es nicht vernichten. Ist es. Es handelt sich also um etwas Besonderes. Es handelt sich um ein Wirken Gottes, würde ich das sagen. Ja? Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Ist ein Wirken Gottes unter euch, so könnt ihr euch es nicht vernichten. Es ist gegenwärtig. Gott ist da. Gott ist allmächtig. Und was er will, das geschieht. Und das ist die Tatsache, mit der wir ja rechnen müssen. Gott kommt zu seinem Ziel mit jedem Einzelnen. Und da haben wir so viele Beispiele im Alten Testament zum Beispiel, dass Gottes Wirken dazu dient, vielen Dank, André, dass Gottes Wirken dazu dient, dass der Mensch sich nicht hervortun kann in dem Sinn, dass er für sich alles in Anspruch nimmt. Ja, wie der Mensch, der sich gegen Gott stellt, klein beigeben muss, und manchmal sogar ausgetilgt wird, er kommt einfach nicht gegen Gott an. Wenn es von Gott ist, wer kann es dann vernichten? Denken wir an die Geschichte von David und Goliath, ganz klar. Ja, Gottes Werk ist da am Arbeiten an dem jungen David und er fällt den großen Goliath. Heute geht es auch um das Werk Gottes, um das Wirken Gottes im Neuen Testament in unserer Zeit. Wir wollen mal nachschlagen, oder wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs und da ist etwas ganz Neues aufgebrochen. Wir haben es schon verschiedene Sonntage beobachtet und betrachtet und einfach danach nachgedacht. Das neue Wirken Gottes seit Kapitel 2, wo es Menschen gab, eine Gruppe Menschen, die einfach an Jesus glaubten, die an seine Auferstehung glaubten und das Werk Gottes in ihnen zur Tat brachten. Und so, dass der Heilige Geist in ihnen wohnte und sich in ihnen offenbarte. Es war, und wir kennen sie alle und wissen, es handelt sich um diese Gemeinde, die Gott da geschenkt hat auf diese Erde nach Pfingsten. Wunderbare Zeichen und Wunder begleiteten sie. Wachstum und Einheit verbreitete sich in der Zeit. Und viele Menschen waren dazugekommen. Immer wieder ein neuer Wachstum. Mal waren es 3.000 und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 4, und schon waren es 4.000 Männer, alleine Männer. Und dann sehen wir, wie das Werk Gottes immer wächst. Und André hat es in der Einleitung gesagt, die Werke Gottes stößen immer wieder auf Gegenwind. Es gibt einen Feind, der die Werke Gottes zerstören will, der einfach nicht will, dass Gott sein Werk auf dieser Erde in den Menschen tut. Er will sie zerstören. Und seit der Mensch sich durch seine eigene Entscheidung gegen den gehorsamen Gott gegenüberstellte, kam die Sünde, dieser Gegenwind gegen Gott auf diese Erde. Und mit dem sind wir immer wieder konfrontiert, dieser Gegenwind gegen jegliches Werk Gottes hier auf dieser Erde. Und da sehen wir ganz deutlich, Gottes neue Erschaffung hier, die Gemeinde, wird wieder angegriffen. Und da lesen wir im Wort, und da können wir jetzt dann aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 4, und da folgen wir so dieser Linie von dieser Gemeinde, die Gott hier offenbart hat. Und wo der Gegenwind wieder herkam. In Kapitel 4, Vers 1, Apostelgeschichte, da heißt es, während sie, also die Apostel, aber zum Volk redeten, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Die verdroß es, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Denn die Sadduzäer, die glaubten nicht an die Auferstehung von Toten. Und da war es ihnen ein Dorn im Auge. Und dann heißt es Vers 3, und sie legten Hand an sie, an diese Apostel, und setzten sie in Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Und dann können wir weiterlesen, Vers 18, da heißt es, und sie, gerade diese Priester und Sadduzäer, ließen sie rufen und geboten ihnen, durchaus nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Also ein klares, striktes Verbot, ein Gegenwind. Und dann kommt Petrus und Johannes und antworteten diesem Gebot gegenüber, diesen Ältesten da, diesen Sadduzäern und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Und es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da sehen wir das Werk Gottes in diesen Menschen, in diesen Aposteln, in diesen Jüngern, die damals zusammenkamen. Das wirkte. Das hat eine Durchschlagskraft. Das gab ihnen neues Leben. Etwas ganz Neues. Und so ging es auch mir damals, schon vor vielen Jahren, als ich ein neugeborener Christ wurde, als ich von diesem Mitlauf-Christentum Abstand nahm und einfach Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland anerkannte und ihm meine Sünde bekannte und mein Leben ihm gab. Da konnte ich nicht anders, als ich zur Arbeitsstelle wieder zurückkam, von Jesus zu erzählen. Da ging das Herz über, wenn das Herz übergeht, dann geht der Mund über, heißt es ja. Das Herz war voll von mir, von ihm, von Jesus Christus, und dann ging der Mund über. Es gab aber dann auch Widerstand, So gut es am Anfang lief, und so oft man so getragen wurde von diesem Frieden, von dieser Freude, von diesem, eins mit Jesus, das wird Wunderbares, das wünsche ich jedem. Diese Momente der Vergebung, dieses neue Leben, diese Geburt, die Wiedergeburt zu erleben, aber dann kommt immer wieder neu dieser Gegenwind, dass du festbleibst, dass du deine Wurzeln in die Tiefe treibst, kommt der Wind oben an die Bäumchen, an die Pflanzen und so weiter, und die programmieren dann tiefer Graben, tiefer Wurzeln. Und das war auch dann bei mir, bei all dem Widerstand suchte ich mehr im Wort zu forschen. Schlussendlich musste ich auf eine Bibelschule gehen, um mehr zu bekommen. Aber da sehen wir Widerstand, aber gegen das Werk Gottes. Und wir kommen dann noch später zu sprechen, es ist nichts, was Gottes Plan vernichten kann in unserem Leben. Aber hier können wir noch viel weitere Zeugnisse anführen, und ich denke, jeder Einzelne hat da auch so in seinem Erlebnisbereich viele Erfahrungen, wie Gott ihn durchgetragen hat, aber auch wie mancher Sturm, mancher Wind über sein Leben ging, um eben wirklich auch zu zeigen, wir müssen tief gewurzelt im Worte Gottes sein. Wir müssen uns festhalten an ihm, und er ist unsere Hilfe. Er ist unser Fundament. In solch einer Situation haben wir auch in der Apostelgeschichte unsere Jünger. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie zu einer Gemeinde zusammengeschmiedet. Und sie trafen sich in dieser Halle Salomo, da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alles war ihnen gemeinsam. Und dann heißt es weiter, Kapitel 5, Vers 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig versammelt und beisammen in der Halle Salomos, Vers 16, es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte, die wurden alle geheilt. Also es muss etwas Wunderbares dort gewesen sein in Jerusalem, diese in der Halle Salomos. Ja, oft wünschte ich mir, ich könnte ja auch mal dort mal vorbeigucken. Aber hier sehen wir eine Gemeinde, die von Gottes Geist ergriffen war, die wirklich ein Werk Gottes war. Gott bezeugte sich in ihnen. Und dann haben wir gerade noch gelesen, ja, der Segen, Wachstum, Einheit ist wunderbar, aber dann kommen die Anfechtungen. Dann kommen die Prüfungen. Und das lesen wir ganz besonders auch in der Apostelgeschichte. Und da heißt es in Vers 17, es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Sekte der Sadduzäer. Die wurden voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ja, und dann wurden sie ja eingeschlossen über Nacht, aber ein Engel befreite sie. Und dann heißt es in Vers 25, Kapitel 5, da kam jemand und verkündigte ihnen, siehe, die Männer, welche ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Umwerfend für diese Leute damals. Sie hatten sie doch vortags ins Gefängnis gesteckt und jetzt stehen sie im Tempel und lehren und predigen. Und da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt mit eurer Lehre von Jerusalem erfüllt, die ganze Stadt erfüllt und wollt noch, dass das Blut dieses Menschen, sie meinten Jesus, auf uns bringen. Also ganz klare Hinweise, also ihr habt wieder falsch gehandelt. Ihr habt unser Verbot nicht geachtet, obwohl sie vorher ja schon ganz klar gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Aber hier werden sie wieder angeklagt und wieder verdammt und gesagt, also das habt ihr jetzt nicht gemacht, ihr habt uns gegen unser Wort gehandelt. Aber dann kommt die Botschaft von Petrus. Ich sage das alles jetzt zu einer Einleitung, zu einer Übersicht, damit ihr seht, es geht hier um ein Werk des allmächtigen Gottes. Und da sehen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und umgebracht habt. Diesen Jesus, diesen hat Gott zum Anführer und Retter oder zum Herrn und Heiland zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Und wir sind die seine Zeugen dieser Tatsachen und der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorsam sind. Klare Botschaft. Klarer kann man das Evangelium da nicht mehr verkündigen. Es ist alles enthalten. Jesus Christus, er ist uns zu Heiland gemacht, aber er ist auch Herr zu Rechten Gottes. Und er hat uns, also Gott hat in ihm uns einen Retter gegeben. Ja, ein Weg der Buße und Vergebung der Sünden. Ganz klar. Und sie sind die Zeugen durch den Heiligen Geist, welchen Gott gegeben hat. Das ist eindeutig das Werk Gottes. Und so sehen wir es hier. Gottes Geist wohnt in jedem, der Jesus gehorcht. Und hier erkennen wir auch die Reaktion von diesen Weltmenschen oder religiösen Menschen oder wie man sie auch nennt, die hohen Priester, der Hohe Rat und all die Gelehrten, die die Schriftrollen fast auswendig kannten. Aber sie hatten eine Erkenntnis. Gott hat sich auch da offenbart. Eine Erkenntnis des Werkes Gottes. Diese einfachen Leute, Fischer, die reden hier vor dem Hohen Rat und zwar in einer Weise, dass umwerfend ist. Überwältigend. Der Geist Gottes hat zu ihnen geredet. Sie waren überführt. Aber das wollten sie nicht. Ja? Sie waren überführt. Ja, eigentlich sollten sie Buße und Einsicht haben. Aber sie sind ins Gegenteil gefallen und waren eifersüchtig und zum Hass gekommen. Da heißt es in Vers 33, als sie aber das hörten, fühlten sie sich tief getroffen. Andere Übersetzungen sagen, sie gingen ihnen durchs Herz. Und sie wollten sie umbringen, anstatt jetzt einsichtig zu sein und das akzeptieren, was die Jünger ja in der Vollmacht des Geistes jetzt geredet haben, da sind sie auf die andere Seite gegangen und waren eifersüchtig und hasst. Sie wollte sie umbringen. Aber Gott hat seinen Plan, um die Apostel aus dieser Gefahr zu erretten. Ja, die religiösen Führer damals, sie wollten sie umbringen. Aber interessant, Gott hat Wege, wo der Mensch meint, da gibt es ja keine mehr. Sie sahen vor dem Hohen Rat. Gott hat seinen Plan, um die Apostel zu retten. Da heißt es in Vers 34 von Kapitel 5, wenn ihr noch die Bibel aufgeschlagen habt, da könnt ihr weiterlesen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf. Ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer und befahl, naja, schickt mal die Leute ein bisschen raus, ich muss euch mal etwas Persönliches sagen. So, jetzt in unseren Fragen. Und er fang an zu reden und zu erklären und die Geschichte aufzuführen. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber dann heißt es in Vers 38, und jetzt sage ich euch etwas. Und interessant, wenn man, ich habe nachgelesen im Bibellexikon, was der Name Gamaliel bedeutet. Und da heißt es ja, Gott hat Gutes getan, heißt das. Interessant, ja, die Bedeutung. Und dann heißt es, er wollte ihnen jetzt was sagen. Er sagt ihnen, stehet von diesen Menschen ab und lasst sie. Denn ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so vermöget ihr es nicht zu vernichten, dass ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Und hier werden wir auf unser Thema geführt, was wir jetzt behandeln wollen. Die Frage, Menschenwerk oder Gotteswerk? Und das geht immer wieder auch durch unsere Zeit und durch unser Leben, durch unsere Gemeinde, überall. Menschenwerk oder Gotteswerk. Und manchmal lässt sich diese Frage nicht leicht beantworten. Aber hier bei diesen Aposteln und den Gruppengläubigen war es eindeutig. Und da können wir auch lernen für unsere Zeit, für unser Leben, welche Maßstäbe wir da anlegen, wie wir das Wort Gottes da deuten und in unserem Leben sehen wollen. Dieser weise Mann, Gamaliel, hat alles schon richtig erkannt. Er war im Kreis des Hohen Rates. Er war ein Pharisäer. Er war auf der einen Seite, die eigentlich gegen die Apostel war. Aber er hat gesehen durch diesen Bericht und all die Geschehnissen, ja, hier geht es nicht mehr menschlich zu. Er hat ganz die Wunder, die Zeichen, und plötzlich waren die Apostel, die sie ins Gefängnis gesteckt haben, weg. Und die Türen waren noch verschlossen, die Wächter standen vor der Tür und sie wollten sie holen, sie waren nicht drin. Und dann kommt einer und sagt, sie stehen im Tempel und predigen. Und da hat selbst dieser Gamaliel gestaunt und gesagt, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und hat auch seine Schlüsse dazu gezogen. Und dann hat er auch diese Predigt gehört von Petrus. Er saß ja beim Hohen Rat auf der einen anderen Seite. Und Petrus und Johannes haben ja geredet und das Evangelium klar gesagt und gesagt, dass dieser Jesus auferstanden ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt und uns gegeben wurde, damit wir Buße und Vergebung der Sünden haben können. Ganz klare Botschaft hat er gehört. Und da hat Gamaliel erkannt, ja, das geht nicht mehr menschlich zu, da muss ein Gott dahinter stehen. Und er hat wohl erkannt, weil er gottesfürchtig wohl war, dass er hier ja seinen Rat in dem Sinn weitergab, wie er es gab. Aber ich möchte sagen, er war nicht Jesusgläubig, aber er war gottesfürchtig. Ja, das war Gamaliel. Wie er dann später reagierte, ob er dann noch zum Glauben kommt, das weiß ich nicht. aber er hat hier viele Chancen, viele Möglichkeiten gehabt, wirklich das Evangelium zu hören und anzunehmen. Sein Rat, den wir hier hören, ist: Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Welch eine Tatsache, welch eine klare, ja, klaren Rat. Ja, er sagt den Schriftgelehrten, ja, wenn es Gott ist, dann könnt ihr nichts dagegen tun. Gott kommt zu seinem Ziel. Und hier gebraucht Gott Gamaliel dazu, seine Apostel, seine Diener, ja, in ihrer lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Sie waren eigentlich entschlossen, ja, sie zu töten, umzubringen. Aber Gott hat da in dieser Weise eingewirkt, oder? Wir können jetzt auch so heute in unserer Zeit dieses Geschehen in vielerlei Weise anwenden. Es gibt viele Beispiele dafür, wo Gott eingegriffen hat und solche Gamaliels geschickt hat, mit einem Rat, wo die Feinde, die gegen das Volk Gottes, gegen die Diener Gottes waren, die sie umbringen wollte, wo er sie befreit hat und herausgeführt hat. Wo Menschen da waren, die praktisch das Werk Gottes anfechten und es zum Tode bringen wollen. Wir sehen Länder, wo es wirklich Verfolgung gibt, ja, wo nicht mal der Name Jesu gesagt werden dürft und die Menschen wirklich in Gefängnissen, ja, kommen und bekämpft und wo das Evangelium abgelehnt wird. Andere werden sogar gefoltert. Und ja, aber wir müssen hier sagen, Gottes Werk kann man nicht vernichten. Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn es schwierige Anfechtungen gibt. Und da könnt ihr draußen, ja, da gibt es ja so ein Regal mit vielen Missionszeitschriften, und da könnt ihr euch noch viele andere Beispiele auch in der heutigen Zeit nachlesen, wie Gott heute noch Wunder tut und Menschen durchträgt, Missionare, Gläubige, einfache Leute, die an Jesus glauben, durchträgt und einfach in diesen schlimmen Situationen, in denen sie stecken, ja, zum Ziele bringt. Wie das jetzt aussieht, das ist ja Gottes Sache. Aber wir sehen, wie manche befreit werden, manche in wunderbarer Weise einfach, ja, verschwinden, wie hier die Apostel, und andere sogar mit dem Tod Gott verherrlichen müssen. Aber das Ende auf der anderen Seite ist ein herzlicher Empfang in der Ewigkeit. Ja, es geschehen auch heute Zeichen und Wunder in dieser Welt. Und das lesen wir am besten in vielen Missionsberichten von Missionaren, die an der Front stehen, die diesen Situationen ausgesetzt sind, wo sie wirklich auch erfahren, ja, diesen Gegenwind, der sogar so stark ist, dass er lebensbedrohlich ist. Da sind wir ja hier noch im Schlaraffenland, ja, in Deutschland. Wir können noch sagen und tun, was wir denken und wollen. Weil es Gottes Werk ist, deshalb bleibt es bestehen. Wie der Gamaliel gesagt hat, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Und da fällt mir die Missionsgeschichte ein bei der Vorbereitung, ja, oder jetzt heute Morgen nochmal. Ja, die 5 Missionare in Ecuador, ihr kennt alle die Geschichte, ja, 1955, 56. Ja, es waren von vielen, ja, das Ereignis, 5 Missionare auf dem Weg, das Evangelium den Indianern zu bringen. Und was ist passiert? Bei diesem ersten Kontakt werden alle 5 umgebracht. Ja, also wirklich, also Gott, kannst du da nicht da was anderes tun? Du bist doch allmächtig, hättest da nicht was anderes tun können? Ja, als die alle 5, vielleicht 3 und 2 hätten weitergemacht oder irgendwie. Aber Gott hatte seinen Plan dahinter. Es ist das Werk Gottes, nämlich durch diese 5, die Märtyrer gestorben sind, sind Tausende von Gott angesprochen worden, in die Missionsarbeit zu gehen. Das war Gottes Werk. Wenn wir auch nicht verstehen, was das im Moment war, ja, 5 Männer, die ganze Missionsarbeit, umgebracht von den Indianern. Aber Gott hat etwas daraus gemacht. Sein Ziel kann man nicht vernichten. Und um das geht es. Ja, das ist alles aber von Gott. Wer kann es vernichten? Wir wollen aber jetzt nicht nur jetzt in der Geschichte rumgehen, sondern auch wir wollen uns mal ganz persönlich fragen, ja, unsere Gemeinde Arche. Ja, wollen wir uns mal selbst Gedanken über unsere Gemeinde hier machen? Auch da hat Gott sein Werk. Auch da hat Gott seine Ziele. Ja, es gibt Aufbrüche vom Wirksein Gottes. Ja, Gott hat ein Ziel mit uns. Ja, ich denke, ihr glaubt alle dran. Ja? Hat Gott Ziele mit unserer Arche hier? Ja, und er hat etwas vor. Und wir haben ja in dieser Gemeindefreizeit so manches am Wort Gottes erkannt. Und der eine und andere hat eine Entscheidung getroffen. Und jetzt heißt es, diese Entscheidungen, ja, diese Aufbrüche mit dem Worte Gottes und mit den Predigen, mit den Taten zu begießen und dann das Wachstum in die richtige Bahn zu lenken. Und da sind wir jetzt dabei, ja. Und jetzt kann sich jeder fragen, stehe ich Gott im Weg oder bin ich dabei, dass es vorwärts geht, dass ich in seinem Plan, in seinem Werk hier in der Arche stehe. Wie verhalte ich mich? Gott hat ein Ziel. Er möchte seinen Namen verherrlichen. Er möchte, dass wir in dieser Gemeinschaft miteinander wachsen. Er möchte diesen Maßstab an unsere Arche legen, die er in der ersten Gemeinde uns so zeigt. Ja, einmütig beieinander. Einer achtet den anderen. Einer liebt den anderen wie sich selbst. Und ach, da gibt es so viele, das wäre eine Predigt selber wert. Aber jetzt wollen wir da sehen, dass wir doch diese Erkenntnis dazu benutzen, dass jeder Einzelne ja da bereit ist, wirklich da mit Hand anzulegen, sich einzubringen, nicht zu sagen, na, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ja, das sind andere, der Johann ist noch besser geeignet und die Lydia, die kann das noch viel besser als ich und ach, ich habe sowieso keine Antenne für die Kinder und ja, da gibt es so viele Sachen, wo man sich selbst dann entschuldigt und einfach dann wegnimmt. Stehe ich Gott im Weg oder suche ich seine Ziele in der Gemeinde zu verwirklichen oder zu bekämpfen? Auch das ist möglich. Verhalte ich mich vielleicht passiv und setze nicht meine Gaben ein? Nehme ich an den Versammlungen regelmäßig teil oder nicht? Ja, sei es Gebetsstunde, Bibelstunde. Ach ja, jetzt kam da in der Einleitung dann die Hauskreise, ja, das ist wirklich eine wunderbare Gelegenheit, wirklich auch persönlich ins Gespräch in einer Familie unter wenigen, ja, auszutauschen, mitzuteilen, das, was einen bewegt, mal auszusprechen und mal die Gedanken zu äußern, die man über einen Bibeltext oder über das hat, jetzt im kleinen Kreis zu sagen. Ich kann euch jetzt ja nicht aufrufen und sagen, was sagt ihr jetzt dazu? Sondern in einem Hauskreis habt ihr ganz persönlichen Kontakt. Und das ist wunderbar. Also tragt euch ein, da hinten sind die Listen. Da können wir beitragen, dass es wächst und vorwärts geht. Aber es geht ja nicht nur um die Werke und Dinge Gottes, auch jetzt nur in unserer Gemeinde, sondern auch wir ganz persönlich sind da angesprochen. Im eigenen Leben, einzelne Geschwister, ja, sei es auch unter Freunden, Gott will wirken in jedem Menschen. Gottes Ziel für den Menschen ist, und das wissen wir aus dem Worte Gottes, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, jeden in dieser Welt. Und wir sind dazu aufgerufen, sein Wort, das Evangelium, wie die Apostel, weiterzusagen. Ja, nicht nur in der Gemeinde hier, sondern auch da, wo uns Gott hingestellt hat, an der Arbeitsplatz oder Haltestelle oder Supermarkt oder sonst wo, wo Gott uns Gelegenheit gibt, von ihm zu zeugen. Gott will, sein Plan ist es, dass die Menschen gerettet werden und du bist derjenige, der das weitergeben kann. Gottes Ziel für den Menschen, Erkenntnis der Wahrheit. Gottes Ziel für dich ganz persönlich und mich auch, ja, deine und meine Heiligung. Was heißt das? Umgestalten werden in das Bild Jesu. Das ist das Ziel. Und Gott möchte, dass jeder von uns einmal dann dort in der Ewigkeit vor dem Vater steht und sagen, ja, du hast mir so und das gegeben. Hier, ich habe für dich gehandelt, ich habe für dich gearbeitet, ich habe es mein Leben dir gegeben. Herr, du hast es gewirkt. Wie weit bist du, wie weit sind wir da Mitarbeiter Gottes? Das ist die Frage. Wie weit sind wir, bist du Mitarbeiter in Gottes Angelegenheiten? Ist die Sache aber von Gott, so können ihr es nicht vernichten. Das ist unser Thema. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Ihr könnt das Werk verzögern, ja. Wir können das Werk behindern. Ja, wir können sogar es bekämpfen. So wie wir es hier gelesen haben, ja, von den hohen Priestern. Aber Gott kommt immer zu seinem Ziel. Wir können uns nicht gegen Gottes Plan in dem Sinn auflehnen, indem dass es nicht sein nicht durchgeführt wird, sondern Gott kommt immer zu seinem Ziel. Nehmen wir zum Beispiel aus der Geschichte, ja, das Volk Israel. Das Volk Israel. Gott hat es erwählt. Gott hat seinen Plan in diesem Volk ja offenbart. Er möchte aus Israel sein Volk machen. Und es gab viele, die dagegen waren, die immer wieder ja dagegen, gegen Gottes Plan gekämpft haben. Denken wir auch an einen Pharao. Er gab das Gebot, dass keine männlichen Babys leben zu lassen. Er sprach mit den Hebammen, ja, sie sollten bei der Geburt die Babys sterben lassen, einfach so. Aber diese waren genauso, wie wir es im Neuen Testament gelesen haben, wie Gamaliels. Die sagten, ja, wir wollen uns nicht gegen Gott versündigen. Und haben sie leben lassen. Also wieder gescheitert Gott. Nicht Gott gescheitert, sondern die Leute, die sich gegen Gottes Plan auflehnten. Dann haben wir das Volk Israel in die Sklaverei der Ägypter verbannt und gefallen, ja. Und Gottes Plan war, und das lesen wir, sie in ein verheißenes Land zu bringen, ein Land, ein ganz herrliches Land. So heißt es in der Bibel wohl, wo Milch und Honig fließt, also wunderbar gegenüber die Gefangenschaft, in der sie stecken. Gott will sein Werk tun, sein Volk Israel in dieses verheißene Land bringen. Schafft er das? Ja, wir wissen nach Geschichte, ja. Denn Gott ist kein Ding unmöglich. Und so ist es auch in unserem Leben so. Wenn Gott ein Ziel in unserem Leben hat, er möchte es in unserem Leben erreichen. Die Frage ist nur, wie verhältst du dich dazu? Kommen wir wieder zurück zur Geschichte. Ja, zu diesem Land. Da wollte doch ein junger Prinz mit seiner Kraft, seiner Weisheit, seinem Einfluss, ja, in Gottes Volk, wollte er mal so, ja, jetzt wollen wir mal Gerechtigkeit schaffen hier in diesem Volk. Und was ist passiert? Ja, er hat einen umgebracht, aber er musste schlussendlich fliehen. Und da ganz klar, es war Menschenwerk. Und das war zu verdammen. Aber dann kam jetzt Gottes Werk. Aber wie jetzt Menschenwerk, ja, solche Aktionen kennen wir auch ganz persönlich. Wie oft versuchen wir durch unsere Logik, durch unser eigenes Verständnis oder durch unsere Wünsche, ja, Gottes Werk zu tun. Ja, das wäre doch wirklich so. Und es ist doch gut, wenn man das und so macht, das kann doch ganz gut werden. Aber ist das wirklich Gottes Plan? Manchmal ist es nicht so. Manchmal sind wir so wie dieser Prinz, der die Arme hochkrempelte und meinte, er müsste das jetzt durchziehen. Ja, aber wir sehen, er kommt nicht zum Ziel. Gott sucht seinen Plan auf seine Weise zu erfüllen. Und wir wissen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Er hat viel Geduld, er hat viel Zeit. Er hat auch jedes Mittel, steht ihm zur Verfügung. Er wartet, bis das Puzzlestück genau dahin passt, wo er es möchte. Und da sehen wir in der Geschichte, Mose wurde von Gott befähigt und gesandt, um sein Werk dann bei dem Volk Israel auszurichten. Und wie viele Jahre waren das? 40 Jahre. Ja, Gottes Ziel, Israel nach Kanaan in das verheißene Land zu bringen, war, dass er sein Werk machte. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott will mit uns, ja, mit der Arche eine Gemeinde, die Gott und sein Werk ehrt und sich danach ausrichtet, Gemeinschaft mit ihm und miteinander zu haben. Gott will uns in das himmlische Jerusalem bringen, in den Himmel, in die Gegenwart des Vaters, wo Jesus selbst gesagt hat, ich will hingehen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und Gott hat viele Wege und Mittel, Zeit und Geduld. Vor allem, er ist ja allmächtig und er kommt zu seinem Ziel. Manchmal greift Gott direkt ein und bringt einen zum Ziel. Ein Beispiel ist Jona, ja? Gottes Ziel war, Ninive die Botschaft zu bringen und Ninive die Möglichkeit zu geben, sich zu bekehren, Buße zu tun. Und da sagte er zu dem Propheten Jona, ja, geh hin, predige. Aber er wollte nicht. Nein, er kämpfte gegen Gott, ja, aber das brachte ihm nichts. Ja, und da sehen wir, wie Gott auch Menschen zu dem bringt, was er sich vorgenommen hat. Ja, ob nun Jona das verstand oder nicht, er ging hin und Gott konnte sein Werk in Ninive tun. Sie taten Buße und bekehrten sich. Gott kam zu seinem Ziel. Und so können wir noch viele andere Beispiele nennen. Manches Mal hat Gott viel Zeit, aber er ist nicht schuld daran, dass es dann so lange dauert, dass man so lange auf seine Antwort warten musste, dass man so lange braucht, bis man das Ziel erreicht hat. Ja, dass es man so manche lange Durchstrecken gibt in unserem Leben. Ja, warum? Weil wir selbst da nicht auf Gott gehorcht haben. Wie das Volk Israel. Auch da haben wir wieder ein Beispiel. Ja, wie war das Volk Israel? Gott hatte nicht geplant, dass sie plus 40 Jahre da brauchten, bis sie endlich in dem verheißenen Land sind. Sondern er wollte sie ja so schnell, so direkt wie möglich in das verheißene Land bringen. Aber, was war da los? Ja, sie waren nicht gehorsam. Sie waren widerspenstig. Und sie haben ja manche Sachen gegen Gottes, ja, Anweisungen, ja, gehandelt. Sie waren nicht gehorsam, bereit, seinen Willen zu tun. Ja, Gottes Volk wäre ja viel schneller in das verheißene Land gekommen, aber ihr menschlicher Wille, ihr widerspenstiges Leben ließ sie viel Zeit verlieren. Ist es nicht auch oft so bei uns? Wir wissen, dass Gott mit unserem Leben zum Ziel kommt. Aber wir halten noch so manches fest in unserem Leben. Es sind so manche Lieblingsdinge, die wir nicht aufgeben wollen. Und meinen, ja, das muss dann Gott halt auch in seinen Plan mit mir einbauen. Ja, da geben wir Gott Vorschläge und sagen, ja, wie er praktisch mich zum Ziel bringen soll. Aber ist das nicht vermessen? Wir sollen ihm gehorchen. Wir sollen sein Werk in uns groß machen. Wir sollen ja das tun, was er uns macht. Und er hat viel Geduld erwartet, bis wir bereit sind zu gehen. Er gibt uns alles zum Überwinden, wenn wir etwas brauchen in unserem Leben. Er hat alles uns gegeben, so wie es auch der Petrusbrief sagt, um ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Aber sind wir entschlossen, das auch zu tun? Oder wollen wir noch so manches ja mit eigenem Willen und eigenen Wünschen durchziehen? Gott duldet keine Sünde. Gott duldet keinen Ungehorsam. Er wartet, bis du einsichtig bist. Besser gesagt, er toleriert nicht, wenn du etwas auch einen falschen Weg erreichen willst. So wie ein Vater nicht seine Kinder toleriert, wenn das Kind sich auf den Boden wirft und sagt, ich will aber, ich will. Nein. Was macht der Vater? Ja, entweder lässt er es austoben, ja, bis es selber einsichtig wird, oder er wird es an den Ohren hochziehen und sagen, so geht das nicht, ich sage das. Und Gott macht es noch viel, viel besser. Er kommt zu seinem Ziel, aber manchmal braucht es eben Zeit. Wir sollen heilig sein, sagt Gott. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Und da wartet er bei jedem Einzelnen. Er sagt, hier, guck da, da hast du Sünde, da bist du auf dem falschen Weg, da bist du mir ungehorsam. Bitte heilige dich, bekenne deine Sünden, dreh um und komm wieder zurück. Und Gott wartet. Wartet, bis du selbst entscheidest. Klar, Gott könnte auch anders handeln. Gott könnte auch einen Blitz senden und sagen, so, vor die Füße und jetzt gibt's nichts anderes. Du musst folgen. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist ein liebender Vater, der dich auffordert, freiwillig, aus Liebe zu ihm gehorsam zu sein. Schauen wir wieder unsere Apostel an in unserem Text. Sie waren Diener Gottes. Sie hatten das neue Leben in sich. Sie wollten es ausleben. Sie erkannten, sie sind gefragt. Sie müssen dieses Wort weitergeben. Sein Wort lehren und verkündigen. Sie sind die Zeugen, die Gott berufen hat und ihnen diesen Heiligen Geist gegeben hat, der ihnen entwirkt, dass sie dieses praktizieren können. Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ist das auch deine ganz persönliche Einstellung? Bist du auch ganz konsequent dabei, auch wenn es vielleicht Nachteile gibt in deinem Leben oder Strafen, oder? Hier in Vers 40, Kapitel 5 von Apostelgeschichte ist der Hohe Rat, die Priester und Schriftgelehrten, und sie riefen dann auch nochmal die Apostel herbei, ja, weil sie auch diesen Rat von Gamaliel angenommen haben und sagen, naja, sie können ja nichts gegen Gott ausrichten. Aber was sie können, das werden sie tun. Und was machten sie? Und sie gaben ihnen Streiche, straften sie und verboten ihnen nochmals, von dem Namen Jesus zu reden und entließen sie. Jetzt könnten wir mal sagen, ja, wie reagieren wir, wenn wir solche Nachteile erfahren? Ja, mein Chef, ja, der hat mich jetzt leiden lassen und jetzt muss ich was anderes überlegen oder andere Sachen, Nachteile. Ja, das Werk Gottes trug seinen Sieg davon, ja. Aber die Jünger oder diese Apostel wurden gepeitscht, durchgeschlagen. Ja. Sie mussten leiden. Und dann heißt es Vers 41 und 42, ein Zeugnis von ihnen, und das möchte ich dann zum Schluss noch für uns auch anwenden. Ja, dann heißt es für sie, sie aber gingen fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus als dem Christus zu verkündigen. Und hier lesen wir diese Frucht, die dieses Leiden mit sich brachten, weil sie einfach im Werke Gottes weitergingen und das Ziel im Auge hatten, ja, den Ratschluss Gottes zu verkündigen. Sie waren gewürdigt worden, in dem Namen Jesu Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, heißt es hier. Und sie lehrten weiterhin und predigten Jesus Christus. Sie förderten das Werk Gottes in ihrem Leben, in ihrer Umgebung und da, wo Gott sie hingestellt hat. Ist es auch in unserem Leben so? Fördern wir auch das Werk Jesu in unserem persönlichen Leben, in dem Leben der Gemeinde oder da, wo uns Gott hingestellt hat, damit wir ihm die Ehre bereiten, damit wir fröhlich sind und Gottes, ja, Tempel, Gottes Wort verkündigen und ein lebendiges Zeugnis für ihn sind. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, hab Dank, dass wir jetzt dein Wort hören konnten und wir preisen dich, dass du wirkst und gewirkt hast, Herr, und wir preisen dich, dass wir einfach dir vertrauen dürfen, dass du das Ziel mit jedem von uns erreichst. Wir bitten dich, dass du jedem auch die Gnade schenkst, Herr, darauf einzugehen, wo du deine Finger darauf legst, Herr, dass wir Änderungen oder Bekenntnisse oder einfach gehorsam das tun, was du von uns möchtest. Hab Dank dafür, dass wir immer wieder erfahren dürfen, wie du uns dein Wort lebendig machst. Amen.